Das Thema heute Morgen lautet Gleichgewicht in der Lehre. In einem ersten Teil wollen wir uns mit dem Christentum beschäftigen, das im Neuen Testament als ein Weg beschrieben wird. Schauen wir mal in Apostelgeschichte 9, in dem Buch, das die ersten drei Jahrzehnte des Christentums und der Weltmission beschreibt. Vers 1. Saulus aber, noch Drohung und Mord wider die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er etliche, die des Weges wären, fände, sowohl Männer als Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Die Christen werden hier bezeichnet als Leute, die des Weges sind, die auf dem Weg sind. 19,9, da geht es um die Missionsarbeit des Paulus in Ephesus. Unter den Juden dort, als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab. Auch hier wird das Christentum bezeichnet als der Weg. Und in den weiteren Stellen, die ich hier angegeben habe, in der Apostelgeschichte, überall dasselbe, das Christentum wird bezeichnet als der Weg. Das drückt also eine Dynamik aus, eine Bewegung, aber in einer ganz bestimmten Bahn, eben auf dem Weg. Dabei ist uns der Herr Jesus das vollkommene Vorbild, als die Weisheit in Sprüche 8, Vers 20 sagt er: Ich wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit, mitten auf den Steigen des Rechts. Da sehen wir das ausgeglichene, vollkommene Beispiel des Herrn auf dem Weg der Gerechtigkeit, aber nicht irgendwo auf dem Weg, sondern mitten auf dem Weg. Wir denken dies in diesem Zusammenhang auch an den alttestamentlich gläubigen Henoch. In 1. Mose 5, 22 und 24 heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Dabei verwendet Mose dort ein besonderes Verb für gehen, nicht das normale Verb halach, sondern hithalech. Und hithalech bedeutet zur Freude eines anderen wandeln. Das ist im Hebräischen der Reflexivstamm, also wo eine Handlung in Bezug zu einer anderen Person hier getan wird, wandeln zur Freude eines anderen. Das erklärt, warum in Hebräer 11, Vers 5 gesagt wird, dass Henoch das Zeugnis gehabt habe, Gott gefallen zu haben. Man fragt sich, ja, wo steht das, dass Henoch Gott gefallen hatte? Nun, die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, hat eben Hithalech etwas freier übersetzt und dort den Text wiedergegeben, Henoch gefiel Gott wohl. Eben weil er zur Freude Gottes gewandelt hat. Nun, in diesem Wandel mit Gott auf seinem Weg gibt es die Gefahr, nach links oder nach rechts abzuweichen. Wir haben viele Warnungen in der Bibel vor dem Abweichen nach beiden Seiten hin. Schauen wir mal Jesaja 30, Vers 21 an. Und wenn ihr zur rechten oder wenn ihr zur linken abbieget, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Also rechts oder links kann man abweichen vom Weg, aber der Herr korrigiert und sagt, dies ist der Weg, wandelt darauf. Ich habe eine ganze Reihe von Stellen des Weiteren angegeben, wo gewarnt wird vor dem Abweichen nach links oder nach rechts von dem Weg. Übrigens, wenn es hier heißt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören, dann merken wir, da ist bereits was geschehen. Henoch wandelte mit Gott. Das heißt, Henoch wandelte in der beständigen Nähe des Herrn. Aber wenn man die Stimme des Herrn hinter sich herhört, dann ist das nicht mehr ein Wandel mit dem Herrn. Also das ist schon mal das erste Problem und dann kommt die Abweichung nach rechts oder nach links. Es gibt ja so solche Ehemänner, wenn die spazieren gehen, haben sie einen Hund dabei und die Frau ist ein paar Meter weiter hinten. Das ist ganz, ganz komisch, aber das gibt's. Und das ist natürlich nicht das Wandeln miteinander. Und schon gar nicht ein Beispiel für eben Wandel mit dem Herrn. Wir haben also die beiden Gefahren des Abweichens, nach rechts oder nach links. In 1. Samuel 6, 12 haben wir eine ganz interessante Stelle, da geht es um Kühe. Was haben Menschen mit Kühen gemeinsam? Im Zusammenhang geht es darum, um die geraubte Bundeslade, die die Philister bei sich hatten, aber die wollten sie schließlich doch Israel wieder zurückgeben. Und da hatten sie beschlossen, wir setzen die Bundeslade auf einen Wagen, davor säugende Kühe, und die sollen die Bundeslade dann nach Israel bringen. Und wenn die nicht vom Weg nach rechts oder nach links abweichen, sondern die wirklich dorthin bringen, dann ist das Gottes Wirken dahinter. 6, Vers 12. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Shemesh. Auf einer Straße gingen sie, im Gehen brüllend und wichen nicht zur Rechten noch zur Linken. Hier finden wir die göttliche Bewahrung von Kühen, dass sie weder nach rechts noch nach links abbiegen. Und nun auf uns übertragen, wenn wir doch in der Gefahr sind, nach rechts und nach links abzubiegen und Gott Kühe bewahren kann, dann kann er doch auch Menschen. Er hat es hier gemacht, obwohl es eigentlich gegen die Natur dieser Kühe war, die ja säugende Kühe waren und eigentlich den Drang gehabt hätten, zurück zu ihren Kälbern zu gehen. Trotzdem hat Gott es so gefügt, gegen die Natur. Macht ihr das bei uns auch? Nein. Nicht so bedingungslos. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, weil wir keine Kühe sind, sondern Menschen mit Verantwortung. Es steht in unserer Verantwortung, ob wir nach rechts oder nach links abbiegen. Also, es ist doch ein deutlicher Unterschied zwischen Kühen und Menschen. In diesem Zusammenhang gibt es eben eine besondere geistliche Gefahr, nämlich etwas dem Wort hinzuzufügen oder etwas davon wegzunehmen. Das beginnt bereits in der Tora, im Gesetz Mose, das wir die Warnung finden in 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Ich habe weitere Stellen hinzugefügt, aus Kapitel 12, Sprüche 30, und ganz am Schluss der Offenbarung, wo gewarnt wird, noch irgendetwas zu der schriftlichen Offenbarung Gottes hinzuzufügen oder davon wegzunehmen. Dieses Abweichen nach rechts und links steht also in einer besonderen Beziehung zu dem Wort hinzuzufügen, dem Wort wegzunehmen. Wir finden in der Bibel Beispiele dieser beiden Probleme. Da haben wir im Neuen Testament zum Beispiel die Partei der Sadduzäer. Das war eine Partei, die kam aus priesterlichen, aristokratischen Kreisen. Zur Zeit des Herrn gab es vielleicht 4000 Anhänger dieser Partei. Die waren sehr elitär, vom Volk abgehoben, schwelgten im Luxus. Die Ausgrabungen im jüdischen Quartier in Jerusalem, im ehemaligen Priesterquartier, haben das ja ans Licht gefördert, in welch unglaublichem Luxus die geschwelgt haben. Sie lebten eben von den überrissenen Geldeinnahmen aus dem Tempel und waren liberal, in dem Sinn, dass für sie nur die 5 Bücher Mose wirklich Autorität hatten. Und sie glaubten zum Beispiel nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. Also nicht nur sie lehnten die Auferstehung ab, sondern sie glaubten auch nicht an die Weiterexistenz der Seele nach dem Tod. In dem Tod war alles aus. So modern waren sie, oder die das heute glauben, waren so altmodisch, wie man das will. Nun, der Herr Jesus warnt in Matthäus 16,11 vor dem Sauerteig der Sadduzäer. Da haben wir ganz klar das Beispiel des Abstreichens vom Worte Gottes. Große Teile der Bibel werden abgelehnt. Bei dem Sauerteig müssen wir noch daran denken, in 1. Korinther 5, 6 bis 8 ist der Sauerteig ein ganz eindeutiges Bild für die Sünde, für das Böse. Denn Sauerteig ist ja eine lügenhafte Sache. Der Sauerteig täuscht vor, als wäre mehr da, als was wirklich da ist. Das ist Bluff. Und darum heißt es ja in 1. Korinther 5, lasst uns Festfeier halten, nicht eben mit dem alten Sauerteig, sondern mit Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Brot der Wahrheit, das ist ein Brot, das nicht mehr vorgibt. Das sind die ungesäuerten Matzen. Das ist Brot der Wahrheit im Gegensatz zu Brot der Lüge. Und so verstehen wir, warum Sauerteig eben ein Bild ist hier für eine falsche Lehre. Die Pharisäer waren eine weitere Gruppe, damals zur Zeit des Herrn. Sie waren gesetzlich, im schlechtesten Sinn des Wortes, fügten dem Wort Gottes ihre Lehren hinzu. Und der Herr Jesus warnt in Matthäus 16,11 auch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Also sie anerkannten zwar die ganze Bibel, damals, das ganze Alte Testament, aber sie hatten eine Tradition von den Vorfahren hier, die in diesem Korsett wollten sie die Bibel verstehen und auch in dieses Korsett eindrängen, sodass letztlich ihre Überlieferung sogar wichtiger werden konnte als das Wort Gottes. Das war eben hinzufügen. Nun ist es aber ein Problem. Wer rechts auf dem Weg geht, dem erscheinen nicht nur diejenigen, die links auf dem Weg gehen, beziehungsweise sogar nach links abbiegen, als Linke, nein, selbst diejenigen in der Mitte gelten ihm als linkslastig. Ist ja klar. Wer auf dem Pannenstreifen fährt, auf der Autobahn, dem sind eben auch diejenigen, die auf der richtigen Spur rechts gehen, die sind bereits linkslastig. Ja? Wer gar rechts abgewichen ist, dem erscheinen selbst die Rechtslastigen auf dem Weg
als Linke.
Und das Analoge gilt natürlich auch für links. Nun, das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir den Standort anderer beurteilen wollen, müssen wir zuerst wissen, wo wir selber stehen. Eigentlich ganz einfach und normal, aber das ist oft so, dass wir nicht Rechenschaft ablegen über unseren Stand, aber dafür die anderen doch irgendwie absolut beurteilen wollen. Die Testfrage ist nun, bin ich über liberale Tendenzen gleichermaßen geschockt wie über gesetzliche Neigungen? Also wir müssen beides hassen, abweichen nach links und abweichen nach rechts. Also wir sehen, das Christentum ist auf dem Weg, aber die bleibende Norm ist das Wort Gottes. Also in dem Sinn, der Weg bleibt der Weg, aber wir sind in der Dynamik des Vorwärtsgehens. Das Wort ändert sich nicht. Und trotzdem ist Christentum nicht etwas Statisches. Wir gehen vorwärts. Das Ziel ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus und dann auch die Vollendung in der Ewigkeit. Aber der Weg, bestimmt durch das Wort Gottes, das ist die Norm von Anfang bis zum Ende. Nun gehen wir zu einem zweiten Abschnitt. Unterschiede in der Gemeinde Gottes. Am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, entstand ja die Gemeinde. Das waren zunächst alles Juden, die da zum Glauben kamen. So war also die christliche Gemeinde am Anfang sehr jüdisch geprägt, durchaus jüdisch geprägt. In Kapitel 6 finden wir den ersten Konflikt unter den Geschwistern. Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Also es gab da ein Verteilungsproblem. In diesem ersten Jahr des Christentums hat ja Gott das so eingerichtet. Er hat durch seinen Geist gewirkt, dass alle bereit waren, ihren Besitz miteinander zu teilen. Übrigens nicht, es war kein Kommunismus. Wir haben also nicht einfach Privateigentum aufgegeben, sondern in einem Prozess, je nachdem wie die Bedürfnisse waren, hat man Grundstücke verkauft, Häuser verkauft. Die Zeitformen im Griechischen, in Apostelgeschichte 4 am Schluss, machen das sehr, sehr deutlich. Das war also nicht ein Akt, alles wurde verkauft, sondern in einem Prozess hat man verkauft und dann in die gemeinsame Kasse getan, verteilt. Und so hatten alle Geschwister die Möglichkeit, in diesem ersten Jahr bis zur Steinigung des Stephanus jeden Tag die Versammlungen zu besuchen, ohne durch die tägliche Arbeit davon abgehalten zu sein. So wurden sie alle in der Lehre der Apostel systematisch tagtäglich unterwiesen. Ab der Steinigung des Stephanus kam dann die Christenverfolgung, die erste, die wurden zerstreut. Und dann mussten sie neue Gemeinden gründen und nach einem Jahr Glauben fähig sein, neue Gemeinden aufzubauen. Darum braucht es diesen Intensivkurs da am Anfang. Und nun eben im Zusammenhang mit dieser Güterverteilung gab es da ein Murren zwischen den Hellenisten und den Hebräern, weil die Witwen der Hellenisten zu kurz gekommen waren. Ja, es war einfach so ein Verteilungsproblem. Aber warum ging das Verteilungsproblem genau zwischen Hebräern und Hellenisten durch? Da lag bereits ein tieferes Problem vor. Ich erkläre, der Ausdruck Hebräer bezeichnet Juden, die durch die hebräischsprachige Kultur im Land Israel geprägt waren. Sie waren im Allgemeinen eher streng und abgesondert gegenüber nicht-jüdischen, heidnischen Einflüssen. Der Begriff Hellenisten bezeichnet keine Heiden, sondern ebenfalls Juden, aber die durch die griechischsprachige Kultur, Helena ist die griechische Kultur, die waren durch die griechischsprachige Kultur der Juden im Ausland geprägt und von daher waren sie durch den Zwang der Anpassung im Ausland vielfach etwas liberal und offen. Es gab ja damals viele Juden, die im ganzen Mittelmeerraum zerstreut lebten und dort ihre Synagogen hatten. Und durch den ständigen, starken Kontakt mit Nichtjuden waren sie eben viel angepasster. Und von daher hatten die so einen anderen Hintergrund. Und genau zwischen diesen beiden Gruppen bricht hier ein Konflikt aus. Scheinbar nur ein äußerer Verteilungskonflikt, aber die Probleme waren offensichtlich tief, dass man genau, man könnte sagen, die Linkslastigen da eher übersah. Also da waren bereits schon zwei Tendenzen in der Gemeinde vorhanden, obwohl es nur Juden gab. Die Sache wird natürlich viel schlimmer. In Apostelgeschichte 8, 4 bis 25 kommt die Erweckung unter den Samaritanern. Und dabei muss man ja denken, die Samaritaner als heidnisches Volk, das etwas Mischblut hatte von Israeliten aus den 10 Stämmen, die Samaritaner waren mit den Juden völlig verfeindet. In Johannes 4, 29 und 22 sehen wir, wie der Herr Jesus einen Kontakt hatte mit der samaritanischen Frau und am Brunnen und die war völlig überrascht, dass er als Jude überhaupt mit ihr sprach. Und sie hat dann auch gefragt, ja, ihr Juden sagt, der Anbetungsort ist in Jerusalem und bei uns meint man, es sei auf diesem Berg hier. Ja, das war nämlich eine der zentralsten Streitpunkte. Die Samaritaner hatten ja die 5 Bücher Mose übernommen von den Juden. Und dort spricht ja Mose 21 Mal über den auserwählten Ort für die Opfer, nennt aber den Namen Jerusalem nie. Erst später im Alten Testament wird dann geoffenbart, dass dieser Ort Zion in Jerusalem ist. Aber weil die weiteren Bücher nicht akzeptierten, haben die Samaritaner gesagt, nein, der auserwählte Ort ist der Berg Garizim im heutigen Westjordanland. Und die Juden haben gesagt, nein, es ist der Berg Zion. Und da war ein starker Streit. Die Samaritanerin sagte dem Herrn, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei. Warum sagt sie nicht unsere Väter oder wir beten an auf diesem, sondern unsere Väter haben? Weil es damals keinen Tempel mehr gab, der Samaritaner. Im 1. Jahrhundert vor Christus hat ein jüdischer, hasmonäischer König hatte in einem Kriegsfeldzug den samaritanischen Tempel zerstört. Darum hatten sie den gar nicht mehr. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Aber das bringt ja gerade zum Ausdruck dieser Konflikt um den wahren Ort der Anbetung. Das hat diese Völker gespalten, tief gespalten. Und nun muss man sich das vorstellen, Apostelgeschichte 8, da kommen Samaritaner zum Glauben und werden der Gemeinde, der christlichen Gemeinde hinzugefügt. Ja, aber da sind doch die Konflikte zutiefst vorprogrammiert. Und später in der Apostelgeschichte kommen dann Römer zum Glauben, Apostelgeschichte 10, Cornelius und so weiter, und die werden auch der Gemeinde hinzugefügt. So wird das Ganze noch schlimmer. 1. Korinther 12, Vers 13, da erklärt Paulus, Jahre später, Denn auch in einem Geist oder in der Kraft eines Geistes sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Jetzt haben wir hier Juden oder Griechen. Griechen, das sind nicht die Hellenisten, die griechischsprachigen Juden, sondern das sind nun wirklich Griechen, meint Heiden aus der römischen Kultur. Die nannte man Griechen, weil im weströmischen Teil des Reiches war ja Griechisch die erste Sprache, nicht Lateinisch. Darum nannte man also römische Bürger, nannte man Griechen. Also es seien Juden oder Griechen, zusammengefügt zu dem einen Leib Christi. Aber wir haben hier auch Sklave und Freier. Das sind ganz starke soziale Unterschiede. Und die sind auch zusammengefügt in der Gemeinde. Und soziale Unterschiede bringen auch Konflikte. Das wissen wir gut. Und in Galater 3, Vers 28, da wird gesagt, in der Gemeinde ist es so, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Nun, da haben wir auch den Geschlechterunterschied, das war natürlich von Anfang an, schon ab Apostelgeschichte 2, dass nicht nur Männer zum Glauben kamen, sondern auch Frauen. Ja, und der Geschlechterunterschied bringt auch Spannungen mit. Denn Frauen sind einfach anders als Männer. Und Männer anders als Frauen. Und wir wissen alle aus der Erfahrung, in welchen Bereichen sich das zeigt. In der Beurteilung von Dingen geht man auf eine andere Art an die Sachen ran. Frauen sind zum Beispiel viel mehr beziehungsorientiert. Männer sind mehr sachorientiert. Ja, Adam wurde aus dem Erdboden geschaffen, aber Eva wurde aus der Rippe Adams geschaffen. Und bereits da haben wir einen Hinweis auf diese Beziehungsorientiertheit und beim Mann einfach auf das Materielle bezogen. Ja? Darum finden es Frauen auch wichtig, dass ihr Mann eben die Beziehung pflegt und Romantik an den Tag legt. Da müssen immer, so im Allgemeinen eher, die Frauen ein bisschen ziehen. Es geht darum, dass die Beziehung gepflegt wird, sonst funktioniert es nicht. Das sind nur so kleine Hinweise, die eben zeigen, dass das sind auch zwei verschiedene Menschentypen. Ein Mann denkt und empfindet anders als eine Frau und umgekehrt. Das bringt Spannungen auch in die Gemeinde. Dann in Kolosser 3, Vers 11 haben wir noch mehr. Wo ist nicht Grieche und Jude? Beschneidung und Vorhaut. Beschneidung, das sind wieder die Juden, Vorhaut, das sind die Griechen. Ja, man könnte sagen, es ist das Gleiche, Grieche und Jude. Aber hier ist mehr die Betonung auf den religiösen Unterschied. Nicht nur Juden, Grieche ist noch mehr auf das ganze Kulturelle, aber hier noch mehr Betonung auf die religiösen Unterschiede ihrer Herkunft. Dann heißt es Barbar. Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Barbar haben wir bisher noch nicht gehabt. Barbaren sind auch Menschen, aber die gehören nicht zum Römischen Reich. Beziehungsweise im Römischen Reich hatten sie kein Bürgerrecht. Übrigens, die alten Griechen waren der Meinung, dass Barbaren gar keine richtige Sprache haben. Und darum hat man das Wort Barbar entwickelt, weil wenn die Barbaren sprechen, das tönt einfach so Barbar. Ja, echt, so ist das Wort Barbaros. entstanden. Das steht hier im Grundtext. Und auf Deutsch übersetzt mit Barbar. Und davon kommt dann Barbara und so weiter. Ja. Das ist die Barbarin, ja. Nun, das sind natürlich Menschen in die Gemeinde eingefügt worden, die selbst von Römern als Untermenschen betrachtet wurden. Und dann gab es unter den Barbaren noch eine ganz besondere Gruppe, das waren die Skythen. Die Skythen waren ein wildes Reitervolk. Das war nicht zu bändigen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Und unter uns gesagt, von denen stammen dann die Russen ab. Oder wenigstens zum Teil die Russen. Die Skythen haben sich dann später weiter ausgebreitet nach Norden. Aber stellt man sich vor, so früh im Kolosserbrief wird auch erwähnt, Barbaren und auch Skythen. Also das sind dermaßen gewaltige Unterschiede von Menschen und all die werden zusammengefügt zu einem Leib. Also da waren doch die Probleme im Leib Christi vorprogrammiert. Gott wollte in seiner Gemeinde ganz verschiedene Menschen in Christus zusammenfügen. Die Schwierigkeiten sah er voraus, doch Christentum bedeutet Überwindung der Schwierigkeiten mit der Hilfe von oben durch den Geist Gottes und durch die Autorität der Schrift. Also die Gemeinde als Gottes Ratschluss sollte nicht etwas sein, das ohne Probleme funktioniert, sondern etwas, wo Probleme an der Tagesordnung sind, aber gerade in diesem, wenn man das so sagen darf, mit Ehrfurcht, Projekt Gottes sollte der Welt gezeigt werden, wie Menschen, die nicht zusammenpassen, doch zusammengehen, und zwar unter der Autorität der Heiligen Schrift. Und da spielt natürlich das besondere Gebot, Johannes 13, 34 bis 35, das der Herr den Jüngern gab, das Gebot der Liebe, einander zu lieben, als Kennzeichen der Jünger, eine ganz wichtige, entscheidende Rolle, um überhaupt diese Konflikte zu überwinden. Nun haben wir in der Schrift auch Beispiele für Problemüberwindung, da in Apostelgeschichte 6 der Konflikt Hebräer-Hellenisten wurde so gelöst, man hat Männer ausgesucht, voll Heiligen Geistes und Weisheit. 6 Vers 3. Und die sollten für die Verteilung besorgt sein. Also bei diesen Konflikten braucht es Männer, die voll Heiligen Geistes sind und Weisheit von Gott haben. Dann wurde betont, Kapitel 6 Vers 4, dass man dem Gebet und dem Lehren des Wortes Gottes weiterhin uneingeschränkt Zeit widmen sollte. Also das sind Elemente, die ganz entscheidend sind, um hier Probleme zu überwinden. In Apostelgeschichte 8, da kamen doch die Samariter zum Glauben. Und die hatten sich bekehrt, bekamen aber nicht den Heiligen Geist. Da mussten zuerst die Apostel Johannes und Petrus von Jerusalem herkommen. Die Samariter waren schon getauft und hatten den Heiligen Geist nicht empfangen. Die Apostel legen ihnen die Hände auf und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Ganz ungewöhnlich, denn das göttliche Prinzip ist ja nach Epheser 1, 13 bis 14 so: Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium eures Heils. Also das ist das Normale. Jemand wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem er das Evangelium glaubt. Und so sehen wir das auch in der Apostelgeschichte 10, als die Römer Petrus Predigt hören und glauben, bekommen sie den Heiligen Geist und danach werden sie getauft und von Handauflegung wird überhaupt nichts gesagt. Die hatten es so einfach, viel einfacher als die Samariter und auch einfacher als die Juden an Pfingsten. Denn die mussten sich zuerst taufen lassen und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Das heißt also, gerade die Menschengruppe, die Heiden, von denen die Juden am meisten erwarteten, dass Gott sie nicht in die Gemeinde zusammenfügt mit ihnen, die hatten es am einfachsten. Um deutlich zu machen, nun ändert sich alles gegenüber früher. Gott fügt Menschen aus allen Völkern zusammen. Aber am schwierigsten war es bei den Samaritanern. Handauflegung bedeutet nämlich Identifikation. Bei den Opfern, die Smicha, die Handauflegung war nicht einfach so ein bisschen die Hände auf den Kopf tun, sondern Smicha heißt aufstützen. Das ganze Gewicht der Person musste auf das Opfertier gewissermaßen aufgestützt werden. Das heißt, das Gewicht meines Seins, meiner Person, übertrage ich auf das Opfertier. Und so beim Sündenbekenntnis hat symbolisch der Sünder seine Schuld dem unschuldigen Opfer übertragen. Das ist Identifikation. Wenn nun die Apostel Petrus und Johannes die Hände auflegten, zeigten sie, wir identifizieren uns mit den Samaritanern, und das sollte verhindern, dass es nicht zu einer Kirchenspaltung kam. Die Samariter hätten sagen können, ja, wir sind jetzt Christen, aber mit den jüdischen Christen haben wir nichts zu tun, wir sind eine Kirche für uns. Und Gott gab erst den Heiligen Geist, nachdem sie anerkannten, nein, wir sind eine Einheit. Also, dort finden wir die Überwindung dadurch, dass man ganz klar anerkennen musste, wir sind eine Einheit. Und das ist die Ausgangsbasis für alle kommenden Probleme. In Apostelgeschichte 10 kommen Römer zum Glauben. Und dann hört man in Jerusalem davon, als dann Petrus auf Besuch kommt in Jerusalem, Apostelgeschichte 11, 1 und folgende, da gibt es ein Riesenproblem. Sag mich, wie konntest du zu unbeschnittenen Leuten ins Haus gehen? Es war so, ein Jude ging damals nicht zu einem Nichtjuden ins Haus hinein. Das war eine ganz klare Sache. Klare Absonderung. Und zwar berechtigt, denn das konnte ja sein, dass man dann etwas zu essen bekommt und das war unrein. Ja gut, man könnte ja sagen, ja, man kann zu denen nach Hause gehen, aber man soll einfach nichts essen. Aber es ist sicherer, wenn man da gar nicht geht. Dann kommt man gar nicht in die Versuchung, etwas zu kriegen. Darum war diese Absonderung war ganz klar und die sind entsetzt. Petrus, wie konntest du das tun? Und es ist so schön, Petrus, der uns ja bekannt ist als impulsiver Mensch aus den Evangelien, von ihm heißt es, er hat der Reihe nach erzählt, wie das alles gegangen ist und wie Gott das so gefügt hat. Und wenn jemand in der Reihenfolge etwas erzählt, das ist ein Hinweis, dass er ruhig ist. Wenn man aufgeregt ist, bringt man oft die Reihenfolge durcheinander. Petrus blieb ganz ruhig und plötzlich hat sich das Problem gelöst und sie haben Gott gelobt. Ach so, dann hat Gott auch den Heiden die Möglichkeit zur Buße gegeben. In Apostelgeschichte 11, 19 bis 30, da war die erste nicht-jüdische Gemeinde entstanden. Und das hörte man in Jerusalem. Und da konnte man natürlich denken, ja, das gibt Probleme. Wenn jetzt eine Gemeinde entsteht aus solchen, die nicht das Alte Testament kennen, die den ganzen Hintergrund nicht haben, das wird Probleme geben. Und was machen sie dann? Apostelgeschichte 11, Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Also die haben sofort realisiert, da gibt es ein Problem. Und was muss man machen, wenn es ein Problem gibt? Dann muss man einen Mann hinschicken, der Probleme lösen kann. Das war Barnabas. Welcher also hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Der kam dahin und da heißt es nicht, da sah er die Probleme, sondern er sah die Gnade Gottes und freute sich darüber. Aber er sah die potenziellen, die möglichen Probleme, die kommen könnten, und darum ermahnte er sie alle mit Herzensschluss bei dem Herrn zu verharren. Und das ist der Ausgangspunkt. Wenn jeder wirklich mit Entschiedenheit sagt, ich möchte mit dem Herrn leben, dann haben wir die gute Basis für Problemlösung. Aber eben, es braucht einen Mann, einen guten Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, das heißt einer, der Gottes Gnade sieht im Wirken, und er sieht auch die Probleme und kann darum eben ermutigen zur ungeteilten Hingabe an den Herrn. Später finden wir in Apostelgeschichte 15, als Paulus auf die zweite Missionsreise gehen wollte, einen Konflikt. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien, Vers 35, und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen, in jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mitzunehmen. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen ausgegangen war zum Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten. Und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Versammlungen. Ein Bruch zwischen zwei bewährten Missionaren. Und zwar, das Problem war die Meinungsverschiedenheit über Markus. Markus ging ja auf die erste Missionsreise mit, Apostelgeschichte 13. Und als sie dann in diese rauen Gegenden der Südtürkei kamen, in Pamphylien, da wurde es dem Johannes Markus offensichtlich zu viel und er ging wieder zurück. Apostelgeschichte 13, 13. Nun wollten sie auf die zweite Reise. Barnabas wollte Markus eine zweite Chance geben. Paulus sagt, wir nehmen den nicht mit auf die Missionsreise. Der hat sich ja nicht bewährt. Und beide sind überzeugt von ihrem Standpunkt, es kommt zu einer Erbitterung zwischen zwei guten Menschen, im biblischen Sinn gut, voll Heiligen Geistes, und trotzdem eine Erbitterung, und sie trennen sich. Nun, jeder hätte gute Argumente gehabt. Barnabas, ein junger Gläubiger, ihm muss man die Chance geben, um eben doch einen zweiten Versuch zu starten. Paulus, er hat sich nicht bewährt, wir können solche Leute nicht brauchen in dieser Arbeit. Jeder hat gute Argumente und sie können sich nicht einigen. Aber interessant in der ganzen Sache, sie trennen sich, sie machen beide ihre Arbeit, aber die Gemeinde mischt sich nicht ein. Es ging nämlich um eine Frage, wo man in guten Treuen verschiedener Meinung sein konnte. Und dann sagen sie, gut, dann machen wir die Arbeit nicht mehr zusammen. Aber die Gemeinde hat niemanden unter Gemeindezucht gestellt, kein Porzellan verschlagen. Interessant ist, wir haben nur gelesen von Paulus, dass die Brüder ihn der Gnade Gottes befahlen. Von Barnabas wird es nicht gesagt. Das könnte ein Hinweis sein, dass die Gemeinde wohl der Ansicht war, dass Paulus es richtig sah. Aber trotzdem, sie haben jeden arbeiten lassen. Und später im 1. Korintherbrief, Jahre später, spricht Paulus mit einer solchen Hochachtung über Barnabas und seinen Dienst, 1. Korinther 9, da merkt man, da hat sich etwas geebnet, was hier eben ein Sturm war. Also Meinungsunterschiede im Blick auf so eine praktische Missionsfrage einfach stehen lassen, aber 4 Jahre später kann Paulus so achtungsvoll über Barnabas sprechen und stellt seinen Dienst auf seine Stufe, auf seine Ebene. In Römer 14 und 1. Korinther 8 geht es auch um Unterschiede, die getragen werden müssen. Wie zum Beispiel, darf ein Christ etwas Alkohol trinken oder nicht? Was soll man machen mit denen, die unbedingt vegetarisch essen wollen, weil sie gewisse Gewissenskonflikte haben? Zum Beispiel Juden, die denken, dann könnte ich in Gefahr kommen, etwas Unreines zu essen und so weiter. Aber da wird ganz klar betont, in diesen Fragen haben wir Unterschiede, die in gegenseitiger Achtung getragen werden müssen. Aber wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel. Gesunde kontra kranke Lehre. Wir finden im 1. Timotheus 1, Vers 10, 6, Vers 3, dann auch im 2. Timotheusbrief und im Titusbrief den Ausdruck gesunde Lehre. Es kommt von dem Verb Hygieno, gesund sein. Wir haben das Wort Hygiene. Ja? Hygiene ist eben die Vorsichtsmaßnahme, dass man auf Sauberkeit achtet, damit keine Krankheitserreger sich da unbesehen ausbreiten können. Es wird gesprochen über gesunde Worte, 1. Timotheus 6, 3, über das Bild gesunder Worte, 2. Timotheus 1, Vers 13. Nun, gesunde Lehre hat Folgen. In Titus 1, Vers 13, 2, Vers 2 wird gesprochen über Gesundsein im Glauben. Titus 2, 2 über Gesundsein in der Liebe, im Ausharren. Titus 2, Vers 8 spricht über gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Also die gesunde Lehre wirkt sich dann eben im Glauben aus, dass der Glaube auch gesund ist. Gibt es auch einen ungesunden Glauben? Ja, aber bestimmt. Wenn zum Beispiel jemand sagen würde, ich muss einfach glauben, dass der Herr mich gesund macht, dann ist es ein ungesunder Glaube, weil wir im Neuen Testament keine Verheißung dafür haben, dass es so sein muss. Das ist ungesund. Und so gibt es heute viele, viele Beispiele, wo Menschen ungesunde Glaubenserwartungen haben oder auch ungesunde Liebe. Gesund in der Liebe. Ja, es gibt ungesunde Liebe. Man kann nämlich auch in einer Gemeinde, zum Beispiel zwischen den Geschlechtern, eine zu enge Beziehung bekommen, sodass die Liebe dann nicht mehr gesund ist. Das ist zum Beispiel interessant, wenn Paulus war doch sehr gut befreundet mit dem Ehepaar Priscilla und Aquila. Man muss mal all diesen Stellen nachgehen. Immer wenn er Priscilla direkt grüßt, nennt er sie Prisca. Priscilla ist nämlich die Koseform, die Verkleinerungsform von Prisca. Also Priscalein. Und er nennt sie nie mit dem Kosenamen, wenn er sie direkt anspricht. Und wenn er dann sonst über sie spricht, nennt er sie Priscilla. Das zeigt, er hatte eine so gute Freundschaft zu diesem Ehepaar und trotzdem hatte er gegenüber Aquilas Frau eine gesunde Distanz. Gesund in der Liebe, im Ausharren, dann eben auch im Reden, welches Vokabular wir benutzen. Auch da zeigt sich die Gesundheit des Glaubens. Und das alles kommt aus der gesunden Lehre heraus. Man kann sagen, wenn jemand ungesund belehrt wird, das macht auch krank im Glauben. Es gibt ja von einem Psychiater das Buch, kann Glaube krank machen? Da müssen wir sagen, ja, aber es ist eben ein Glaube, der aus einer ungesunden Lehre hervorkommt. Aber die biblische, gesunde Lehre macht nicht krank. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5, da wird gezeigt, dass gesunde Lehre führt zu Ehrfurcht vor Gott, zu Gottseligkeit. Und dort wird erklärt, die ungesunde Lehre führt zu Aufgeblasenheit, fehlendes Wissen, krank an Streitfragen und Wortgezänk, zu Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien und so weiter. Das sind Ergebnisse der Krankenlehre. Also ungesunde, kranke Lehre schädigt das Glaubensleben, die Entwicklung im Glauben. Und ich erlebe das immer wieder. Wie oft kommen Gläubige, die sagen, ich habe irgendwie Angst, dass ich noch belastet sein könnte von meinen Vorfahren hier. Gerade vor kurzem hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch und da sagte diese Person, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Satan noch Anrechte hat an mich. Und dann habe ich aber erklärt, ja, in Kolosser 1, Vers 13 heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich habe erklärt, das sind auch im Grundtext sind das Verben, Tätigkeiten, die sind abgeschlossen in der Vergangenheit. Kein Prozess. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann kommt natürlich immer die Stelle aus den 10 Geboten, 2. Mose 20, Gott ist ein eiferner Gott, der die Sünden der Väter rächt, heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied. Ja, wenn meine Vorfahren Okkultismus betrieben haben. Ja, wer hat schon keine solche Vorfahren? Und dann habe ich gesagt, ja, bitte lies den Text. Es heißt, nicht bis ins dritte, vierte Glied, Punkt. Derer, die mich hassen. Wenn du auf dem Weg deiner Vorfahren weitergehst, dann hat das Konsequenzen für dich. Aber dadurch, dass du dich klar bekehrt hast, deine Schuld bekannt hast, dich abgewendet hast von dem früheren Götzendienst, ist ein Schnitt entstanden. Und der Text geht nämlich weiter, der Güte erweist über tausende Generationen hin, derer, die mich lieben. Und es liegt nicht keine tausend Generationen zurück, seit ein Papa Noah gelebt hat. Und von dem stammt jeder Mensch ab. Und Gott erweist über tausende von Generationen seine Güte derer, die mich lieben. Und da habe ich hier erklärt, wenn du weiterhin diesen Zweifel hast, vielleicht hat Satan noch recht an mich, dann hast du eine so wackelige Grundlage im Glauben, dann kann der Satan eben ein leichtes Spiel haben mit dir. Du musst nun wirklich das im Vertrauen, in Anspruch nehmen, so bekommst du ein Fundament im Glauben. Und wenn du wieder diese Sünde fällst, dann musst du jedes Mal sofort die Dinge wieder regeln und nach vorne schauen und danken für die Vergebung. So geht das. Aber diese ungesunde Lehre macht die Leute krank und schwach und wackelig im Glauben. Das ist nur so ein Beispiel für viele. Und das Tragische ist, 2. Timotheus 2, Vers 17 sagt von falscher Lehre, ihr Wort frisst um sich wie ein Krebs oder Gangrän. Gangrena, das ist ja so eine Wucherung oder eine Krankheit, wo Gewebe abstirbt und vereitert und das setzt sich ständig fort. Dann 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18 zeigt, Kennzeichen der ungesunden Lehre oder falschen Lehre sind ungöttliche, eitle Geschwätze. Sie werden zu weiterer Gottlosigkeit oder Ehrfurchtslosigkeit vor Gott fortschreiten. Das heißt, falsche Lehre ist nicht statisch. Die enthält eine Dynamik. Es geht weiter. Das bleibt nicht einfach so stehen. Und da wird gesagt in diesem Kapitel 2, sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, sie kehren den Glauben um. Und nun haben wir ganz kurz, bevor wir eine Pause machen, noch ein Lied zusammen singen, ein Beispiel in Apostelgeschichte 15. Da war doch eben diese Gemeinde in Antiochien entstanden. Da hat man ja schon gewusst, das wird doch Probleme geben. Die haben keinen Hintergrund, die kennen nicht von Kindesbein an die Bibel. Und da kommt es auch, Apostelgeschichte 15. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Dieser Gemeinde in Antiochien gibt es plötzlich einen riesen Wirbel. Und zwar kamen jüdische Gläubige aus Israel, die kamen dann nach Nordsyrien in die Gemeinde und haben gesagt, ja, ihr solltet eigentlich auch beschnitten werden. Und wenn das nicht geschieht, werdet ihr gar nicht gerettet werden. Eine ganz klare falsche Lehre über das Heil, über die Heilsaneignung. Und da entsteht, ich habe das hier zusammengestellt, fünf Punkte, fünf Auswirkungen einer Krankenlehre. Zwiespalt, nicht geringer Wortwechsel, Streit. Es geht ja da um eine Streitfrage. In Kapitel 15, 24 wird gesprochen über Beunruhigung und Verstörung. Das waren Konsequenzen der falschen Lehre. Aber die Sache wird dann nach Jerusalem gebracht, zu den Aposteln und Ältesten, die besprechen und klären diese Lehrfrage. Wie wird der Mensch gerettet? Wir sagen das ganz klar, allein durch Glauben, keine Beschneidung für diese Nichtjuden. Und dann schreiben sie einen Brief und schicken ihn an die Gemeinde. Und was sind die Folgen? Fünf Auswirkungen der gesunden Lehre. 15,31, als sie ihn, den Brief, aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Freude, Trost. Vers 32 folgt dann Ermunterung, Stärkung und Vers 33 Frieden. Das ist so eindrücklich, dieser Gegensatz. Zwiespalt, nicht geringer Wortwechsel, Streit, Beunruhigung, Verstörung. Kontra, Freude, Trost, Ermunterung, Stärkung, Frieden. Also diese Lehrfrage wurde nicht einfach stehen gelassen. Wir haben uns doch alle so lieb. Und wir können uns stehen lassen, wir sind jetzt ein bisschen so, wir sind jetzt ein bisschen anders. Nein, diese Frage wurde unbedingt geklärt. Und im gleichen Kapitel haben wir den Streit zwischen Barnabas und Paulus und die Sache wird nicht geklärt. Und das ist wirklich bedeutend. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Paulus und Barnabas wurde offen gelassen. Die Lehrfrage wegen des Heils wurde zu den Aposteln gebracht und ein Konzil gelöst. Und da sehen wir, dass also eine Frage, wo es um das Heil geht, wie wird der Mensch gerettet, die ist erstrangig und kann nicht offen gelassen werden. Geht es um eine Frage, wie sollen wir das in der Mission jetzt machen, soll der mit, soll er nicht mit, das müssen die selber klären. Und wenn es sogar eine Trennung im Dienst bedeutet. Aber eine Trennung ohne Gemeindezucht. Es ist also wichtig, in der Bibel wird nicht alles auf die gleiche Stufe gestellt. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5,19, wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Ja, gibt es geringste Gebote? Es sind also nicht alle Gebote in der Heiligen Schrift auf der gleichen Stufe. Nur der Herr sagt, wehe, wenn jemand meint, geringste Gebote seien nicht wichtig. wenn jemand das auflöst, dann ist er auch der Geringste im Reich der Himmel. Und in Matthäus 23,23 wirft der Herr den Schriftgelehrten vor, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die krause Münze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Rechtsurteil und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Die wichtigeren Dinge des Gesetzes. Zeigt, es gibt eine Unterscheidung. Also gerechte Recht. Kräuter angewendet werden soll oder nicht. Und unter den Pharisäern hat man das ausgeweitet und gesagt, doch, das sollte eigentlich auch dazu gehören. Und der Herr stellt das gar nicht in Frage, aber er sagt, ihr habt euch da reingegeben, aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes habt ihr beiseite gelassen. Und er sagt nicht, hättet ihr doch das gelassen und wenigstens das getan. Er sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Aber es gibt eine Unterscheidung. Es ist nicht alles auf der gleichen Stufe. Und das ist schon sehr wichtig, eben im Lösen von Schwierigkeiten durch Unterschiede. Machen wir eine kurze Erfrischungspause mit Lied und frischer Luft. So, wir haben noch einiges miteinander durchzuarbeiten. Wir werden natürlich nicht auf alle Stellen detailliert eingehen, aber nun haben wir eine gute Basis, um das Problem der Sektiererei genauer anzuschauen. Der Ausdruck Sekte oder Parteiung kommt ja bereits in 1. Korinther 11, 19 vor. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, unter euch seien Parteiungen, oder man kann übersetzen Sekten. Das Wort heißt auf Griechisch Heiresis. Da kommt übrigens der Ausdruck Heresie für Irrlehre her. Heiresis kommt im Griechischen vom Verb Heireo her, das heißt auswählen. Eine Heiresis entsteht so, man wählt sich Lieblingslehrer, Lieblingsführer und Lieblingslehren. Und so entsteht dann eine Sekte. In Korinth war es ja so, da sagte man, ich bin des Paulus, also ich gehöre zu Paulus, oder nein, ich zähle mich zu Apollos, ich zähle mich zu Petrus, zu Kephas. Und andere sagten, oh nein, nein, da haben wir nichts zu tun mit solchen Menschen. Wir sind des Christus. Das war die schlimmste Gruppe. Nun, das war gewissermaßen das Auswählen eines Lieblingsführers. Und so entsteht dann eine Parteiung in der Gemeinde. Aber im Fall von Korinth waren es ja gute Lehrer. Nur, Paulus trat ja als Evangelist auf. Er hat gepflanzt, 1. Korinther 3. Dann kam später Apollos und er hat weitergeführt, er hat begossen. Er war der Lehrer in Korinth. Und von Petrus, der nicht dort war, konnte man ja wohl wissen, dass der Herr ihm einen besonderen Hirtendienst gegeben hat. Johannes 21. Weide meine Lämmlein. Also, da sieht man die Tendenzen. Jemand findet, Evangelisation ist das Wichtigste, jemand Lehre ist das Wichtigste. Nein, es braucht Seelsorge, das ist, was die Gläubigen heute brauchen. Dabei braucht man ja alles, aber man kann diese Unterschiede im Dienst kann man gegeneinander ausspielen und dadurch Parteiung erzeugen. Und die Schlimmsten sind dann die, die sagen, ja, wir brauchen keine Menschen. Wir sind nur von Christus abhängig. Wir brauchen diese Gaben schon gar nicht. Das war also die die vierte Parteiung oder Sekte. Und nun versteht man auch, warum in Apostelgeschichte 5,17 wird gesprochen über die Sekte der Sadduzäer. Also die Häresis der Sadduzäer. In Apostelgeschichte 15,5 über die Sekte der Pharisäer. Die hatten ihre eigenen Lehrer und die hatten ihre eigene Akzentuierung und Lehre. Aber das war nicht so ein böser Ausdruck, wenn man sprach von einer Sekte. Das heißt, das hat man so aufgefasst, so ähnlich wie es unter den Griechen verschiedene Schulen gab. Die Stoiker und die Epikuräer und so. Das war quasi so eine bestimmte Schulrichtung. Sekte tönt ja bei uns ganz, ganz schlimm, aber ursprünglich war der Ausdruck nicht so belastet. Aber man bekannte sich quasi zu einer bestimmten Richtung im Unterschied zu anderen. Aber im Neuen Testament wird das ganz stark verurteilt. Galater 5, Vers 20, wie gesagt, das ist ein Werk des Fleisches, Sekten, Häresis. Denn das führt eben zu dieser Aufspaltung der Einheit der Gläubigen im Leib Christi. Und dann haben wir aber in 2. Petrus 2, Vers 1 eine Verstärkung dieses Ausdrucks. Da spricht Petrus über Irrlehrer, die verderbliche Sekten nebeneinführen. Und da hat der Ausdruck Sekte eben nicht nur die Bedeutung von einer Lieblingslehre, sondern wirklich eine Irrlehre im schlimmsten Sinn, so wie wir das heute auch brauchen. Wir sprechen von der Sekte der Zeugen Jehovas, von der Sekte der Mormonen und so weiter und so fort. Also das hilft uns, den Begriff im Neuen Testament einordnen zu können. Nun, wie soll man einen Sektierer behandeln, der so in der eine Gefahr spielt, dass schließlich eine Gemeinde gespalten wird? Das ist ganz einfach wie im Sport, gelbe Karte, dann rote Karte. Titus 3, Vers 10 bis 11. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. Ein- und zweimal gelbe Karte, und dann weiß man schon, was nachher kommt. Und weg ist er. Das sind Leute, die machen die Gemeinde kaputt. Und wenn man sie gewährt, dann ist man am Schluss mitschuldig, wenn alles in Brüche gegangen ist. Es ist sehr, sehr hart, aber nur so kann man Gemeinden retten. Nun wollen wir weitergehen zu Irrlehren, die im Neuen Testament erwähnt und bekämpft werden. Wir haben Apostelgeschichte 15 gesehen, da geht es um die Lehre des Heils, beziehungsweise um eine Irrlehre über das Heil. Das gleiche ist auch im Galaterbrief. Die Galater Gemeinden kamen unter den Einfluss von Lehren, die sagten, Glaube an Jesus Christus ist gut, aber es braucht auch noch etwas Zusätzliches. Und so haben die begonnen, wieder jüdische Feste zu beobachten, weil das gehört zum Glauben, durch den man schließlich gerettet wird. Aber da wird ganz klar gesagt, in Galater 1, das ist ein anderes Evangelium, das kein Evangelium ist. Und das muss radikal abgelehnt werden. Also der Galaterbrief macht kein Pardon, wenn es darum geht, dass die Rettung durch Glauben allein irgendwie untergraben wird. In 2. Korinther 11, Vers 4 spricht Paulus über das Problem, ein anderes Evangelium. Also das ist erstrangig, kann nicht toleriert werden. Dann geht es weiter über die Lehre über Gott. Wer ist Gott? Das war eine Bewegung, die holte heidnische Elemente aus der griechischen Philosophie und so weiter. Es ging darum, ein höheres Wissen zu bekommen. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis, griechisch Gnosis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Also, die Grundlehre der Gnosis war, die Materie, alles was wir sehen und berühren können, ist schlecht. Gut ist nur unser Geist. Und daraus, aus dieser Grundlehre hat sich dann haben sich viele Ableitungen ergeben. Zum Beispiel kann man sich ja dann nicht vorstellen, dass Jesus ein wirklicher Mensch wurde. Denn dann hätte er ja einen materiellen Körper gehabt und der ist schlecht. Also kann er nur einen Scheinleib gehabt haben. Und in dieser Gnosis wurde auch die ewige Sohnschaft Christi geleugnet, seine Gottheit. Und wir sehen, wie das bekämpft wird. In 1. Johannes 4, Vers 1 wird ganz klar gesagt, jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das heißt ein wirklicher Mensch geworden ist, das ist ein falscher Geist, das ist die Lehre des Antichristen. Oder 1. Johannes 2, Vers 22, wer leugnet, wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist. Da geht es um die Person, um die Frage der Person des Herrn Jesus. Wer ist Jesus Christus? Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und da wird eine ganz klare Trennlinie gezogen. Dann der nächste Punkt, die Leugnung, dass Jesus als wirklicher Mensch wiederkommen wird. 2. Johannes 7. Da braucht man die alte Elberfelder. Weil da heißt es, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Nicht wahr? In 1. Johannes 4, 1 heißt es, die nicht bekennen Jesus Christus im Fleisch gekommen. Das ist im Griechischen eine andere Zeitform als hier. Hier ist es Partizip Präsens, man muss übersetzen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Das heißt, dass er als wirklicher Mensch, als der Menschensohn, auch in der Zukunft kommt. Nun, die Zeugen Jehovas zum Beispiel lehren, Jesus Christus ist gestorben, als Mensch. Sie sagen, er sei ein geschaffenes Geschöpf, das ein Mensch geworden ist. Also sie leugnen seine Gottheit. Und dann sagen sie, dieser Mensch Jesus ist gestorben und dann hat Gott seinen Körper im Grab verschwinden lassen und er ist als Geist auferstanden am dritten Tag. Sogar in einer Kinderbibel der Zeugen Jehovas habe ich das gefunden. Gott hat den Körper Jesu verschwinden lassen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt nicht der Mensch Jesus. Es ist ein Geist, der kommt. Die nicht bekennen Jesus Christus im Fleische kommend. Das gehört mit zu den Grundlehren des Christentums. Und in der liberalen Theologie zum Beispiel sagt man, die Wiederkunft Christi, das muss man nie so erwarten, dass Jesus, der Mensch, Jesus Christus wiederkommen würde. Dann im 2. Johannes 9 heißt es, jeder, der weitergeht und nicht bleibt, in der Lehre des Christus hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das muss ich gut erklären. Der Ausdruck Lehre des Christus heißt hier in diesem Zusammenhang die Lehre über Christus. Ich habe das in der Fußnote grammatikalisch erklärt. Also es geht hier um die Frage, wer ist Jesus Christus? Wer ist Gott? Er ist wahrer Mensch und er bleibt wahrer Mensch. Das sind also alles Fragen, die die Gottheit, die Menschheit Christi, seine Sohnschaft seine Sündlosigkeit betreffen und dann die Dreieinheitslehre betreffen. Denn wer den Sohn leugnet, leugnet auch den Vater. Und so weiter. Und hier finden wir die schärfste Reaktion, wenn die Person Christi angegriffen wird. 2. Johannes 10 wird sogar gesagt, wenn so jemand quasi als Evangelist, als Missionar an die Türe kommt, dann soll man abweisen, nicht ins Haus aufnehmen. Das ist die allerschärfste Reaktion. Schärfer als bei denen im Galaterbrief. Dort wird nämlich nichts gesagt vom Nichtgrüßen und so weiter. Also da, wo es um das Wesen Gottes geht, der Gottheit, das Wesen Christi, das ist das allerschlimmste Herzstück des Glaubens, das betroffen wird. Und da wird sogar in der Bibel hier Unterschiede gemacht. Hier geht es letztlich, was Paulus sagt in 2. Korinther 11, 4, ein anderer Jesus. Die rauben uns den Jesus der Bibel. Jetzt gehen wir zum Thema die Lehre über Ethik, über Moral. In 1. Korinther 5 wird gesagt, dass Gemeindezucht nötig ist im Fall von außerehelichem Geschlechtsverkehr. Das nennt das Neue Testament Hurerei. Das ist also nicht einfach bezahlte Prostitution, das gehört auch dazu, aber das Wort Porneia im Neuen Testament bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also vor der Ehe, neben der Ehe, nach der Ehe, ja, wenn man verwitwet ist. Die Sexualität hat Gott als Geschenk in den geschützten Bereich der Ehe gegeben. Und jeglicher Missbrauch außerhalb dieses Bereichs fällt unter Gemeindezucht. Dann wird auch gesprochen über Habsucht, Raub, dass wenn jemand eine Bank überfällt, muss er unter Gemeindezucht gestellt werden, Alkoholismus, Götzendienst. Man kann vielleicht Probleme haben bei Habsucht. Ja, wo fängt Habsucht an? Wo hört sie auf? Aber dadurch, dass Habsucht unter diese ganz krassen Dinge wie Raub, Alkoholismus, Götzendienst, außerehelichen Geschlechtsverkehr gestellt wird, sieht man, dass Habsucht ist das wirklich ganz greifbare, klar greifbare Formen erreicht hat. Und da muss eingegriffen werden. Zum Beispiel beim außerehelichen Geschlechtsverkehr, wenn jemand in Gedanken sündigt, ist es auch Sünde vor Gott. Aber das fällt nicht unter Gemeindezucht. Auch das wird unterschieden. Also Gemeindezucht geht, da geht es um die vollzogene, konkrete Handlung. Ehebruch, wenn Ehebruch geschehen ist in Gedanken, ist es nicht dasselbe, obwohl es vor Gott eine schlimme Sünde ist, ist es aber nicht dasselbe wie der vollzogene Ehebruch. Und der fällt unter Gemeindezucht. Das muss also, es geht um die Tat, die bestraft wird und nicht die Sünde in Gedanken. Dann haben wir in Judas 4 und 2. Petrus 2 das Problem, dass Menschen die Gnade Gottes in Freizügigkeit verdrehen, die Autorität Christi leugnen. Und das ist ein großes Problem heute. Die Autorität Christi wird geleugnet, indem die Bibel nicht mehr als Autorität in allen Bereichen anerkannt wird. Und dann zerfällt auch die Moral unter den Gläubigen. Oder es kann auch umgekehrt gehen, die Moral zerfällt und dann in der Praxis verliert die Bibel die Autorität. Beide Wege, über die Praxis oder über die Theorie. Dann 1. Korinther 10, 14 bis 16 soll das heißen, da wird verboten Gemeinschaft mit Dämonen. Also da haben wir den Bereich Okkultismus, Esoterik, absolut unvereinbar. In 2. Korinther 11, Vers 4 spricht Paulus über die Möglichkeit, dass die Korinther bereit wären, einen anderen Geist zu empfangen. Auch eine sehr aktuelle Sache heute. Wenn man denkt an Toronto-Segen und so weiter, das sind ja Phänomene, die kennen wir schon längst aus dem Schamanismus, aus den Stammesreligionen. Also Schamanen, die Zauberer in einem Stamm, eingeborenen Stamm, die versetzen sich in Ekstase und dann beginnen sie zu zittern, fallen um in Trance oder beginnen zu schreien wie Tiere. Das ist ein anderer Geist, der da am Wirken ist. Im Kolosserbrief wird eine mystische, asketische Vervollkommnungslehre widerlegt. Und da geht es darum, es ist gut, ihr Kolosser, wenn ihr glaubt an Jesus Christus, aber ihr müsst jetzt quasi geistlich immer mehr aufsteigen. Und dann die Widerlegung ist die, Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Durch die Bekehrung habt ihr alles bekommen in Jesus Christus. Ihr braucht nicht noch etwas mehr. Also man ist bekehrt und jetzt brauchst du noch eine Geistestaufe. Das ist genau dieses Prinzip. Es gibt verschiedene Stufen, man bekehrt sich und dann muss man aber geistlich noch weitergehen. Wird ganz scharf im Kolosserbrief widerlegt und abgelehnt. Dann haben wir das Problem, dass biblische Begriffe umgedeutet werden. In 2. Timotheus 2,18 steht von Irrlehren, die sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Ja gut, es ist uns klar, dass die Gräber sind nicht aufgegangen und unser Körper ist immer noch gleich wie vorher. Und die sagen, die Auferstehung ist schon geschehen. Offensichtlich haben sie den Begriff Auferstehung vergeistigt. Umgedeutet. Wie die liberalen Theologen, die sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Glaubensbekenntnis. Ja wie? Er lebt in unseren Gedanken weiter. Also, biblische Begriffe werden umgedeutet und so ausgehöhlt. Oder da wird gesagt, die Bibel enthält Gottes Wort. Ja, und dann fragen wir, ja, also ist die Bibel Gottes Wort? Nein, nicht so, dass jedes Wort Gottes in der Bibel Gottes Wort wäre. Aber Gott kann dieses Buch, dieses religiöse Zeugnis benutzen, um zu uns zu reden. Und ich habe vor kurzem eine öffentliche Diskussion gehabt und da hat ein Methodistenprediger gesagt, aber Gott kann natürlich auch ein Bonhoeffer-Lied benutzen, sodass das Bonhoeffer-Lied Gottes Wort wird. Und genauso kann er eben den Bibeltext benutzen, dass es Gottes Wort wird. Merken wir, wie diese Begriffe Gottes Wort völlig umgedeutet und entleert werden. Dann in 2. Thessalonicher 2, Vers 2 geht es um Irrlehrer, die sagen, der Tag des Gerichts ist schon da. Wir sind schon in der großen Drangsalszeit. Also werden biblische Begriffe völlig umgedeutet. Weil die Christen damals verfolgt wurden, sagt man, jetzt ist die große Drangsalszeit da. Also biblische Begriffe werden umgedeutet. Die Lehre über die Heilige Schrift nach 2. Timotheus 3, Vers 16 ist die Bibel Gottes Wort. Lesen wir das noch. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und ich bin so froh, dass es hier nicht heißt, dass alle Schreiber der Schrift von Gott inspiriert waren, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das geht weiter. Die Propheten waren inspiriert. Das steht an einer anderen Stelle. Aber hier steht, die Schrift ist von Gott inspiriert. Wenn man nämlich glaubt, die Propheten in der Bibel waren inspiriert, dann könnte man denken, aber als sie dann das aufgeschrieben haben, da haben sie auch noch vielleicht eigene Ideen und Gedanken der damaligen Zeit hineingebracht. Aber wenn es heißt, die Schrift, also das, was geschrieben ist im Grundtext, das ist von Gott inspiriert, dann heißt es effektiv, genau das Geschriebene hier ist 100% Gottes Wort. Keine Vermischung ist da möglich. Und heute ist es so, dass nachdem die Inspiration der Bibel in der reformierten Kirche schon längst geleugnet wird, in der Theologie, kommt es heute in die evangelikalen Gemeinden rein. Und ganz besonders über die Bibelschulen. Im Moment kippt eine nach der anderen. Und zwar, dass man sagt, ja, natürlich ist die Bibel Gottes Wort, aber sie hat auch Irrtümer. Sie enthält auch Irrtümer. Und damit wird alles aufgeweicht, denn so ist die Bibel nicht mehr absolut als Maßstab. Und das kommt nun immer mehr in die Gemeinden hinein. Was müssen wir haben? So wie in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, die Gemeinde verharrte in der Lehre der Apostel. Also voll daran bleiben. Und 2. Johannes 9, jeder, der weitergeht, hat Gott nicht. Also jeder, der meint, ja gut, die Bibel ist gut und recht, aber vor einiger Zeit hat eine Prophetin verkündigt in der charismatischen Bewegung, bis jetzt war die Logoszeit, also die Zeit, wo es um das geschriebene Wort geht. Und jetzt hat die Rhema-Zeit begonnen, das ist die Zeit, wo Gott mündlich spricht. Ja? Dann ist es erledigt. Aber das ist nun weitergehen, nicht bleiben. Aber wir müssen beim Wort bleiben und trotzdem, wir gehen dynamisch vorwärts, denn jeder Tag bringt uns näher zur Wiederkunft des Herrn. Und nun sehen wir ganz zum Schluss, wir stehen in einem Spannungsfeld zwischen Einheit und Absonderung. Der Herr Jesus betont schon im Gebet in Johannes 17, 21 die Einheit der Erlösten. 1. Korinther 12, Vers 13 betont die Einheit des Leibes. Epheser 4, Vers 3 sagt, wie wir diese Einheit, 2 bis 3, wie wir diese Einheit bewahren sollen. Aber auf der anderen Seite spricht die Bibel auch über Absonderung. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 17 und 17 wird deutlich gesagt, wir müssen uns von Ungläubigen absondern. Das heißt, nicht in unserem Umgang, überhaupt nicht, sondern es geht um das Prinzip der Volkskirche, wo Bekehrte und Unbekehrte die Gemeinde ausmachen. Das geht nicht. Da muss man sich trennen. Das ist ein Befehl. 2. Timotheus 2, Vers 21 lehrt auch, wir müssen uns von Irrlehren, müssen wir uns auch trennen. Hebräer 13, Vers 13, da erklärt Paulus den Juden, ihr müsst euch jetzt vom Tempel in Jerusalem absondern, denn der Herr Jesus hat keinen Platz gehabt. Ihn hat man außerhalb von Jerusalem gekreuzigt. Also da kann man allgemein ableiten, ein religiöses System, heute eine Kirche, wo Christus eigentlich verworfen ist, da muss man raus. Offenbarung 18, Vers 4, da geht es um Babylon, die falsche Kirche mit Sitz in Rom. Da wird ausdrücklich gesagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Das ist ein göttlicher Befehl. Nun stehen wir eben ständig in dem Spannungsfeld, dass wir unter den Erlösten die Einheit anstreben und darum kämpfen. Und andererseits gibt es ganz klare Trennlinien, die wir durchziehen müssen. Und das macht, dass wir nie ausruhen können. Das kommt dann im Himmel. Aber jetzt sind wir in diesem Spannungsfeld und zwischen diesen beiden Bereichen müssen wir immer wieder eben wachsam sein, um zu sehen, wo müssen wir nun die Trennlinie ziehen, wo müssen wir seelsorgerlich weiterhelfen, stärken, ermutigen? Und so wollte ich eigentlich mit diesen Ausführungen nicht irgendwie jetzt jede Frage klären. Übrigens, da muss man so durchziehen und die Frage muss man so durchziehen. Sondern es ging mir darum, Anregungen und Hinweise zu geben, was die Schrift zu diesem Thema zu sagen hat, damit wir dann konkrete Fälle eben da in diese Richtlinien, die die Bibel uns gibt, einfügen können und im Einzelfall abwägen, was jetzt zu tun ist. Aber das Wichtigste ist dabei, was Barnabas gesagt hat. Er ermahnte sie mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Das ist die Ausgangsbasis. Und wenn wir wirklich jeden Tag neu sagen, Herr, auch heute möchte ich mit dir gehen, mit dir leben und ich möchte dein Wort in meinem Leben umsetzen, immer mehr, dann haben wir die gute Ausgangsbasis, um in allen schwierigen Fragen, die plötzlich an uns herankommen, mit der Hilfe Gottes die Lösung und die Antwort zu finden. Einzeln und miteinander. Und in diesen Fragen ist natürlich auch noch wichtig, es gibt Fragen, die speziell eine Einzelperson betreffen. Und dann gibt es Fragen, die automatisch uns zusammen, kollektiv betreffen. Ich meine zum Beispiel die Frage, soll in einer Gemeinde, dürfen in einer Gemeinde Frauen sprechen? Im Gottesdienst. Das betrifft sofort alle. Und es gibt andere Dinge, ob jemand denkt, das ist so und so zu verstehen, das betrifft dann die Person allein. Also solche Fragen sind natürlich auch unterschiedlich, ob man gemeinsam die Lösung haben muss oder ob man sagen kann, ja, das betrifft jetzt dich. Wenn jemand sagt, ich bin als Kind getauft worden und ich glaube, dass das vor Gott Gültigkeit hat, das betrifft nicht die Gesamtheit. Denn da kann man den Einzelnen stehen lassen in seiner Überzeugung, aber das drängt den anderen nicht etwas auf. Und darum, in den Fragen, Auseinandersetzungen muss man natürlich auch Unterscheidung machen, drängt jetzt jemand der Gesamtheit etwas auf oder geht es darum, es betrifft letztlich ihn persönlich vor Gott. Das sind sicher auch Kriterien, die man bei der Diskussion um solche Fragen mit berücksichtigen muss.